Ja, und dazu sagt Ihnen zu Hause an den Radiogeräten ein herzliches Willkommen hier in der Sendung. Miriam Fernandes-Molina, Sie hören Radio Horeb. Gefangen im Netz. Was können Eltern gegen Cybermobbing tun? Das ist heute unser Thema in der nächsten Stunde. Und dazu darf ich unseren heutigen Gast hier begrüßen, Herrn Peter Sommerhalter vom Bündnis gegen Cybermobbing e.V. Er ist uns aus Karlsruhe zugeschaltet. Hallo, Herr Sommerhalter, ich grüße Sie.
Schönen guten Morgen, Frau Molina. Ich grüße Sie ebenfalls. Ich freue mich, hier bei Ihnen sein zu dürfen.
Ja, schön. Bevor wir uns dem heutigen Thema zuwenden, zunächst erstmal ein paar Worte zu Ihnen, Herr Sommerhalter, damit die Hörer und Hörerinnen einen Eindruck haben davon, wer jetzt hier mit mir im Gespräch ist. Und zwar sind Sie 42 Jahre alt, verheiratet, Sie haben 3 Kinder und Sie arbeiten als bundesweiter Dozent für Prävention und Medienberatung in der Jugend- und Erwachsenenbildung. Sie sind als Referent an vielen Schulen unterwegs und auch auf dem Bundespräventionstag und auch auf anderen Veranstaltungen. Sie sind außerdem eben sehr aktiv beim Bündnis gegen Cybermobbing e.V. in Karlsruhe. Ja, dieses Bündnis möchte die Öffentlichkeit über das Phänomen Cybermobbing informieren und aufklären. Sie entwickeln dort Präventionsangebote und nachhaltige Konzepte für Schulen, für Lehrkräfte und Eltern. Darauf kommen wir dann im Laufe der Sendung noch im Einzelnen zu sprechen, was das für Konzepte sind, was Sie dort machen. In diesem Bündnis gegen Cybermobbing, Ihre ganze Arbeit wollen wir einmal hier in den Mittelpunkt der Sendung stellen. Aber das erstmal so zu Ihrem Lebenslauf, zu Ihnen, zu Ihrer Person, Herr Sommerhalter. Steigen wir doch mal gleich in unser Thema ein. Herr Sommerhalter, was versteht man denn unter Cybermobbing? Was ist das eigentlich?
Nun, das ist immer die schwierige Frage, weil es noch keinen wirklichen Definitionsbegriff dafür gibt. Wir persönlich definieren das Ganze eben als eine langanhaltende, ganz gezielte Tyrannisierung, Beleidigung, Ausgrenzung von einzelnen Personen oder Gruppen, die eben auch über die Möglichkeiten der neuen Medien geschieht. Also im Normalfall das klassische Mobbing, das es ja auch schon immer gegeben hat, wird jetzt durch die Möglichkeiten der neuen Medien, Internet, SMS, WhatsApp bei den Jugendlichen eben sehr gefragt, eben nochmal in eine neue Dimension gehoben. Und das meine ich nicht positiv, sondern über das Internet sind solche Angriffe wesentlich schlimmer für die Opfer, weil sie oft auch gar nicht wissen, wer greift sie dort an. Und natürlich ist es auch zu jeder Tages- und Nachtzeit immer wieder möglich, dass man seine eigene Stigmatisierung, seine eigene Viktimisierung durch eben Beleidigungen im Internet, durch WhatsApp und so weiter, auch viele Menschen, die man gar nicht kennt, die dann bei sogenannten Shitstorms da einsteigen, erlebt man das Opfer eben sehr, sehr hilflos und auch absolut gefangen in dieser Gewalt, die ich, als dass ich Cybermobbing auch bezeichnen möchte.
Können Sie vielleicht kurz nochmal erklären, es sind jetzt ein paar Begriffe gefallen, also Internet, SMS, das sind so, sage ich mal, die älteren Kommunikationsmethoden, WhatsApp, was ist denn das? Also das ist ja jetzt ein bisschen neuer und den Begriff Shitstorms, vielleicht die beiden kurz nochmal erklären für alle, die das nicht kennen.
Also WhatsApp ist ein sogenannter Nachrichtenmessenger, ein Nachrichtendienst. Das heißt, ähnlich wie die SMS kann man dort allerdings ganz gezielt in eine Gruppe, wo mehrere Personen drin enthalten sind, eben Texte, aber auch Bilder, Videos oder Audiosprachdateien eben einstellen. Im Idealfall kann man sich damit koordinieren, wenn man sagt, Mensch, heute Abend das Training, ja, wer fährt da hin oder ich habe den Bus verpasst. Das sind die positiven Möglichkeiten dieser Messenger und eben über die Negativen ist es dann eben, wenn eben beleidigt oder jemand ausgegrenzt und diffamiert wird. Der Begriff des sogenannten Shitstorms lässt sich wörtlich jetzt im Radio, glaube ich, nicht übersetzen, aber es geht dort eben darum, dass jemand im Internet eine Äußerung gemacht hat, ein Bild gepostet hat oder irgendetwas auch gar nicht selbst im Internet eingestellt hat, aber das Internet reagiert auf diese Tatsache. Also dann hat jemand vielleicht unbedacht etwas geschrieben oder gesagt, jemand anders hat das gefilmt, aufgenommen, stellt das ins Internet und ganz, ganz viele andere Menschen, die überhaupt keinen persönlichen Bezug zu demjenigen haben, fangen dann an, diese Sachen zu beleidigen, negativ zu kommentieren und eben sehr zerstörerisch, sehr destruktiv zu behandeln. Das bezeichnet den sogenannten Shitstorm.
Und diese, ja, dass man sich da so beteiligt und Dinge eben kundtut, die nicht eben besonders nett sind, sage ich mal, das geht auch alles anonym. Also das muss, da muss man nicht bekannt für sein, sozusagen in dieser Gruppe.
Nein, gerade bei WhatsApp ist es eben möglich, dass man von jemandem, den man gar nicht kennt, einfach in eine Gruppe hineingezogen wird, dort zum Beispiel Morddrohungen oder andere Sachen geschickt bekommt oder auch, dass man eben selbst gar nicht Teil dieser Gruppe ist, aber sich da eine große Gruppe bildet oder formiert, die eben über die Personen dort herziehen, sie beleidigen, sie tyrannisieren. Der Unterschied zu dem normalen Streit oder den kleinen Sachen des Lebens, sage ich jetzt einfach mal, wenn sich jemand bei YouTube mit einem Video einstellt und ist der Meinung, er kann gut singen, dann kann es eben passieren, dass es Menschen gibt, die der Meinung sind, er kann nicht gut singen und die werden ihm das dann auch deutlich mitteilen. Das ist aber eine Sache, die so nach einer Woche meistens wieder erledigt ist. Wenn das wirklich über einen langen Zeitraum und ganz gezielt ist, dass jemand fertig gemacht wird, dann erst sprechen wir eigentlich von Cybermobbing in diesem Zusammenhang.
Ja, das hat schon ganz schöne Ausmaße. Da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Seit wann gibt es denn Cybermobbing oder seit wann wurde das jetzt erstmalig zum Thema oder ja, also dass man da sich mit beschäftigen muss oder beschäftigt?
Also ich glaube, das gibt es schon, seit es auch das Internet gibt, genauso wie es Mobbing gibt, seitdem es Menschen gibt, glaube ich. Es gibt schon immer Tendenzen, andere auszugrenzen, zu beleidigen, fertig zu machen. Für mich ist das auch eine Phase, die jeder Mensch in seinem Leben einmal durchmacht, vielleicht als Täter, vielleicht als jemand, der es abbekommt, vielleicht auch als jemand, der es zulässt, dass so etwas geschieht. Tatsächlich, sobald es diese Verbreitungsmöglichkeit in das Internet gab, gab es auch sehr schnell die Leute, die eben erkannt haben, dass man zwar nicht wirklich anonym im Internet unterwegs ist, also es gibt Möglichkeiten über die IP-Adresse und ähnliche Sachen herauszufinden, wer ist das, aber für den direkten Chatpartner oder das direkte Gegenüber in diesen WhatsApp-Gruppen besteht keine Möglichkeit herauszufinden, wer ist das auf der anderen Seite eben wirklich. Und seit es die Technik auch immer früher gibt, ich darf selbst berichten, meine Tochter ist 9 Jahre alt, zur Kommunion gegangen. Da sind bei vielen ihrer Mitglieder in der Kommunionsgruppe die Handys, Tablets mit vollem Internetzugang auf den Gabentisch gelandet. Und die meisten der Kinder und auch Eltern sind eigentlich damit völlig überfordert, diese Sachen auch kindgerecht zu vermitteln.
Also das wird auch alles immer früher heutzutage, dass Kinder schon den Zugang haben zu Handys, zu Internet. Das war vor einem Jahr noch gar nicht so, das meinen Sie auch.
Ja, richtig.
Ja, was ist denn jetzt dann genau die Aufgabe Ihres Vereins, also beziehungsweise warum wurde er gegründet? Was tun Sie gegen Cybermobbing?
Also das Bündnis gegen Cybermobbing entwickelt eben Präventionsangebote und nachhaltige Konzepte für Schulen, Lehrkräfte und Eltern. Wir beraten Schulen und auch Politik zu diesem Thema. Wir möchten die vorhandenen Angebote eben auch bündeln und nicht immer das Rad neu erfinden, weil wir eben oft erleben, es gibt ganz viele hervorragende Akteure auf lokaler Ebene, aber in der Bundesebene oder eben auch etwas höher angesiedelt gibt es kaum eine Organisation wie das Bündnis, die wirklich alle Angebote bündelt, die hervorragende Fachkompetenzen in sich vereint. Wir sind ein ehrenamtlicher Verein aus vielen engagierten Eltern, aus Fachleuten, aus Professoren, aus Forschern, aber auch eben viele Betroffene, die teils persönlich oder auch über Kinder oder Familienmitglieder eben betroffen wurden und uns dann unterstützen möchten.
Und was haben Sie jetzt genau für Aktivitäten? Also vielleicht können Sie da so ein bisschen so einen kurzen Abriss den Hörern geben. Was wird da angeboten, um etwas gegen Cybermobbing zu tun?
Also unser Hauptprogramm im Moment heißt Wir alle gegen Cybermobbing und ist ein Drei-Phasen-Projekt, das wir in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg den Schulen kostenneutral zur Verfügung stellen können, weil wir von dem SWR Herzenssache gefördert werden. Dieses Drei-Phasen-Projekt beinhaltet in der Phase 1 die Schulung der Lehrer. Das heißt, die Lehrer bekommen von uns in einem eintägigen Projekt eben die Hintergründe zu Cybermobbing vermittelt, auch ein paar strafrechtliche Sachen, wie kann man damit umgehen, was darf ein Lehrer. Aber sie bekommen in erster Linie eben auch einen Film an die Hand vom Weißen Ring mit entsprechenden Präventionsangeboten. Das heißt, wir haben zum Beispiel dort eine didaktische Mappe mitentwickelt, die Lehrer in die Lage versetzt, mit diesem Film über mehrere Unterrichtsstunden, über mehrere Projekttage hinweg mit ihren Schülern Ministern die Thematik zu bearbeiten, auch mit dem ganz klaren Ziel, nicht nur zu zeigen, wie schlimm das ist, sondern auch zu zeigen, was kann jeder dagegen tun und wie kann man solche Situationen eben, ich sag mal, wieder hoffnungsvoll gestalten, ja, um eben den Schülern auch klar zu machen, wenn sowas geschieht und das kann jedem passieren, gibt es einfach Mittel und Wege, wie man da wieder hinauskommt. In der Phase 2 sind die Lehrer dann gefordert. Es ist also wirklich Ziel, dass wir die Lehrer das auch selber machen lassen, damit sie eben auch sicherer werden im Umgang mit den neuen Medien. Wir begleiten sie in dieser Phase 2, wenn sie das eben mit ihren Schülern als Projekt durchführen. Weil oft ist auch eine gewisse Unsicherheit zu spüren, so ich kenne mich mit dem Handy gar nicht aus, ich weiß nicht, was ist WhatsApp oder was ist dieses. Und da begleiten wir vom Bündnis in der Phase 2 eben auch die Lehrkräfte, wenn sie das mit ihren Schülern umsetzen. In der Phase 3, das ist für uns die Eltern, der Elternteil, der mit dazukommt, gibt es eine Elternpräsentation. Das heißt, die Schüler, die dort geschult wurden, meistens ist es eine Klassenstufe 6 oder 7, gelegentlich auch schon mal die 5, die diese Projekte von den Lehrern eben mitbekommt. Und dann werden diese Schüler aufgefordert, eine Projektvorstellung für ihre Eltern zu gestalten. Das heißt, das Bündnis, meistens in meiner Person, kommt dann wieder in die Schule und moderiert den Elternabend. Und die Kinder sind die Hauptakteure. Das heißt, die stellen ihren Eltern vor, was haben sie gelernt über das Internet, was haben sie gelernt über diese zerstörerische Kraft von Cybermobbing und wie kann man dagegen vorgehen. Die Kinder gestalten dann Plakate, wir haben Gedichtvorträge gehabt oder auch mal eine PowerPoint-Präsentation oder sogar schon ganze Rollenspiele und halbe Theaterstücke, die die Kinder da mit hohem Engagement aufgeführt haben. In dieser dritten Phase hoffen wir eben auch die Eltern zu erreichen, die ansonsten, ich sag mal, relativ wenig in die Schulen kommen, um sich mit Elternabenden auseinanderzusetzen, dass sie eben motiviert sind, weil es ihre Kinder sind, die erzählen, was sie erlebt haben, dass die Eltern da eben mehr mit ins Boot genommen worden sind. Und wir moderieren das Ganze dann, damit eben auch klar wird, dass diese Medienvermittlung, dass diese Prävention gegen Cybermobbing nicht die Schule allein machen kann, auch nicht die Eltern allein, sondern dass nur, wenn wir alle zusammen an einem Strang ziehen, da wirklich sinnvoll und nachhaltig etwas erreichen können. Dieses Konzept ist in diesem Jahr schon an einem guten Dutzend Schulen durchgeführt worden. Es gibt noch freie Förderplätze, das heißt im Raum Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg können sich auch gern noch Schulen melden, die sagen, wir möchten das in diesem oder im nächsten Kalenderjahr noch durchführen.
Mhm. Sie haben jetzt auch gerade, oder ich habe so rausgehört, dass viele Lehrer oder vielleicht auch Eltern weniger Ahnung, sage ich mal, vom Internet haben als die Kinder oder die Jugendlichen. Ist das vielleicht auch gerade ein Problem, dass die gar nicht wissen, was das für Ausmaße hat und dann die Kinder betroffen sind und die dann nicht wissen, wie sie ihnen helfen können?
Ja, gerade heute Morgen habe ich noch mit einer Mutter telefoniert, die war vor kurzem auf einem Elternabend und hat mir wortwörtlich gesagt, das, was sie dort gehört hat, hätte sie gar nicht geglaubt, dass das wirklich so schlimm ist, wenn sie es nicht wenige Tage vorher selbst am eigenen Leib mit ihrem Kind erfahren hätte. Also die meisten Eltern halten sich da sehr zurück, ja, weil sie eben merken, die Kinder beherrschen die Technik des Handys. Also wie installiert man was, wie geht man ins Internet, wie trägt man eine E-Mail ein? Das beherrschen die meisten Kinder und Jugendlichen sehr schnell und auch viel, viel besser als die Eltern. Dafür vergessen die Eltern aber, dass die reine Technikbeherrschung dazu leider nicht ausreicht, um sicher durch unser Leben zu kommen. Ich vergleiche das auf dem Elternabend dann immer mit dem Fahrradfahren. Wenn ein Kind technisch perfekt Fahrrad fahren kann, braucht es trotzdem noch jemand, der ihm die Straßenverkehrsregeln erklärt, damit es sich eben sicher in unserer Welt bewegen kann. Und da haben viele Eltern Angst, weil sie sagen, ich weiß da selber ja gar nicht so Bescheid. Oft sind Eltern auch überlastet, weil sie eben auch dem Beruf eben nachgehen oder auch beide Elternteile arbeiten müssen. Und manchmal sind sie mit diesen Sachen auch schlicht und ergreifend überfordert, dass sie sagen, ich verstehe gar nicht, wie funktioniert so ein Handy, was ist Facebook eigentlich oder was kann man da alles machen. Und da arbeiten wir eben auch mit den Eltern, um denen diese Sachen wirklich beizubringen, ihnen zu erklären und sie auch nicht alleine stehen zu lassen, sondern ihnen auch Hilfe an die Hand zu geben, wie man eben mit seinem Kind auch ein vertrauensvolles Verhältnis in den neuen Medien führen kann, ohne dass man jetzt von den Kindern gleich als spießig oder altbacken angesehen wird.
Sie haben ja zu Beginn erwähnt, dass der Verein aus ehrenamtlichen Mitarbeitern besteht. die aus unterschiedlichen Gründen da sozusagen dazugekommen sind. Ich würde mir jetzt vorstellen, dass man schon irgendwie geschult werden muss, um jetzt solche Sachen, ja, also um in die Schulen zu gehen und auch das vermitteln zu können. Oder reicht dann die persönliche Erfahrung? Oder wie ist das? Haben Sie Schulungen für Ihre Mitarbeiter oder wie machen Sie das?
Also wir sind leider ein sehr kleiner Verein. Wir sind auch gern für Mitglieder dankbar. Aber es ist schon so, dass es eine operative Ebene gibt, die diese Sachen eben in die Schulen oder in das Land hinausträgt. Dazu gehören ich und einige wenige Mitdozenten und Honorenten, die eben solche Sachen ins Land hinaustragen. Es gibt aber auch ganz viele, die uns unterstützen. Es gibt eine Werbeagentur, die unsere Drucksachen gestaltet und druckt. Ja. Es gibt andere, die uns eben bei Fragebögen, bei der Auswertung von solchen Sachen helfen. Tatsächlich für aktiv zu werden, gibt es in unserem Verein viele Möglichkeiten. Wir bilden auch Multiplikatoren aus, die zur Prävention und zur Intervention eben in Schulklassen gehen. Aber dann muss man schon eine gewisse Kenntnis mitbringen. Es ist manchmal eine persönliche Erfahrung gepaart mit Technikaffinität, dass jemand sich mit Computer und Internet schon ein bisschen auskennt, die aber auch dazu führen kann, dass man ihn sehr gut als Multiplikator mit einsetzen kann. Und dann gibt es auch entsprechende Schulungen von uns, die aber nicht fest geplant sind, sondern die immer nach Bedarf quasi abgerufen werden.
Ja, Herr Sommerhalter, würden Sie denn sagen, dass jetzt das Thema Cybermobbing in unserer Gesellschaft vielleicht noch zu wenig Beachtung findet oder dass man nicht so sich bewusst ist der Gefahr, die dahinter steckt? Jetzt auch, wenn man eben dann, wenn wir darüber gesprochen haben, dass auch viele Eltern und Lehrer gar nicht so richtig da Bescheid wissen, was da passieren kann, wird das vielleicht nicht genug ernst genommen, das Thema?
Absolut. Also ich erlebe auch im Rahmen der Politik, wir sind in verschiedenen Landtagen zur Beratung schon gewesen oder auch im Bereich der Schule, der Eltern, teilweise auch der Polizei oder jedem, der mit Jugendlichen zu tun hat, dass das Thema Cybermobbing allen sehr, sehr wichtig ist. Aber es ist irgendwie ganz selten jemand dringend. Also es wird immer als wichtiges Thema anerkannt, aber es ist kein so richtiger Druck da, etwas zu tun. Deshalb wird es oft als nicht dringend angesehen und dann läuft es manchmal eben so ein bisschen stiefkindlich, sage ich mal, hinterher. Und eigentlich ist es an allen Schulen ein Riesenthema. Es ist auch, ich darf es ganz klar sagen, kein schulisches Problem, Cybermobbing, oder auch kein Problem an Firmen oder Vereinen, das gibt es überall, sondern es ist in meinen Augen ganz klar auch ein soziales Problem. Wie gehen Menschen miteinander um und welche technischen Möglichkeiten nutzen sie jetzt, um ihre verwerflichen Handlungen da eben mit zu verbreiten und zu verstärken. Politik ist oft hinten dran in solchen Sachen gern, ich nenne das plakativ, bewusst plakativ etwas zu machen, aber wenn man dann genauer hinschaut, sieht man, viele solche Sachen sind nur halbherzig angepackt oder eben nicht langfristig angesetzt und damit auch nicht nachhaltig angesiedelt. Das trifft nicht für alle zu. Es gibt durchaus einzelne Akteure, die da auch sehr gut unterwegs sind. Aber im Großen und Ganzen müssen wir vom Bündnis schon sagen, unsere Hauptaufgabe ist es, das Phänomen Cybermobbing auch in der Gesellschaft bekannt zu machen und auch dafür zu werben, dass man eben etwas dagegen tun muss.
Sie haben jetzt die Politik angesprochen. Was wird denn von Seiten der Politik getan oder von anderer Stelle? Oder gibt es noch mehr Organisationen wie jetzt die Ihrige? Was gibt es dafür? Ja, was tut man dagegen noch?
Also es gibt natürlich andere Organisationen auch. Wir arbeiten ja auch sehr gut zum Beispiel mit dem Weißen Ring zusammen. Der Weiße Ring hilft Opfern von Straftaten. Es gibt die Nummer gegen Kummer, die eben auch Kinder und Eltern telefonisch kostenlos und anonym beraten. Auch da gibt es entsprechende Kooperationen, dass wir deren Mitarbeiter informieren können in Infoveranstaltungen eben auch auf dieses Thema, was auch bei diesen Telefonen immer häufiger zur Sprache kommt, dass die da eben auch informiert sind und adäquat handeln können. Von Seiten der Politik gibt es in verschiedenen Bundesländern verschiedene Ansätze. Also Rheinland-Pfalz hat zum Beispiel die Initiative ClickSafe, die wirklich hervorragend angesiedelt ist mit sehr, sehr gutem Infomaterial zu allen möglichen Themen, was neue Medien, Internet, auch Cybermobbing angeht. finde ich sehr, sehr gut und hervorragend. Ja, es gibt eben nur wenige, die das dann so richtig ins Land hinaustragen und mit umsetzen. Und manchmal sind diese Broschüren auch nicht mehr am aktuellen Zahn der Zeit angesetzt. Wobei ich jetzt KickSafe wirklich nochmal hervorheben muss. Die machen ganz, ganz viele tolle und gute Materialien. Auch für interessierte Eltern kann man sich das dort übers Internet kostenlos anschauen, herunterladen. Oder wenn sie druckbar vorrätig sind, auch kostenlos bestellen und sich zusenden lassen. In anderen Bereichen ergebe ich, dass das Thema so behandelt wird, dass man in einem Landesinstitut Multiplikatoren ausbildet. Diese Multiplikatoren sollen andere Multiplikatoren ausbilden, die dann wiederum irgendwelche Schüler als Multiplikatoren ausbilden. Und letztendlich weiß man dann eigentlich, zu viele Multiplikatorenfaktoren verwässern das Ganze einfach. Und es werden auch keinerlei weitere Ressourcen dafür geschaffen. Also die Lehrer, die dort geschult werden, sind nach der Ausbildung auf sich allein gestellt. Es gibt keine Unterstützung in finanzieller Art oder materieller Art, sondern die sind ganz allein und dürfen in ihrer Freizeit das ehrenamtlich eben noch mit den Schülern weiter umsetzen. Es gibt da hochmotivierte Lehrer, die das eine Zeit lang tun, aber sehr viele resignieren da auch relativ schnell, weil sie sagen, wir haben ja auch noch den normalen Job und auch das wird immer mehr. Eltern verlangen auch immer mehr von Eltern, von Lehrern und von Schulen, was sie an Erziehungsarbeit leisten müssen. Und dann sind solche Sachen eben in meinen Augen nicht nachhaltig wirklich umgesetzt, sondern man hat eine Fahne in den Wind gehalten und gesagt, ja, wir haben was gemacht, wir bilden aus, aber an der Effizienz darf man eben einfach etwas zweifeln.
Also der Weg ist eigentlich dann zu lange, den man einschlägt, um jetzt direkt an der Sache, also an den Nerv zu packen sozusagen.
Genau. Ja.
Ja, Herr Sommerhalter, könnte man denn, wenn man jetzt entsprechende, sag mal von der Politik, von Seiten der Politik her, entsprechende Gesetze, weiß ich nicht, formuliert durchbringt, überhaupt Cybermobbing eindämmen, vielleicht zumindest etwas, oder ist das eigentlich schwierig und bringt nichts auf dem Gesetzesweg, sage ich jetzt mal?
Also das Bündnis gegen Cybermobbing unterstützt den Entwurf unseres Bundesjustizministers, den Herrn Maas, ein Cybermobbing-Gesetz auf den Weg zu bringen. Ich persönlich finde die bestehenden Gesetze durchaus ausreichend, unterstütze aber trotzdem das neue Gesetz, weil ich weiß, damit würde auch eine Sensibilisierung in der Gesellschaft stattfinden. Eigentlich sind die gesetzlichen Vorgaben ausreichend, sie sind nur oft nicht hinreichend bekannt oder sie werden oft aus Unwissenheit eben auch nicht entsprechend umgesetzt. Von daher unterstütze auch ich ein Gesetz gegen Cybermobbing, wie es in einigen anderen Ländern das schon gibt, aber nicht unbedingt aus dem Tatbestand heraus, dass man dann eben eine neue rechtliche Möglichkeit geschaffen hat, sondern dass mit einem neuen Gesetz eben auch die Schulung der entsprechenden Leute, das heißt Jugendamt, Polizei und so weiter, eben mit einhergehen würde und dieses Thema Cybermobbing eben nochmal in den Fokus rücken würde.
Ja, unser Thema heute hier in der Lebenshilfe, gefangen im Netz. Was können Eltern gegen Cybermobbing tun? Dazu unser Gast heute hier, Peter Sommerhalter vom Bündnis gegen Cybermobbing e.V. aus Karlsruhe. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen über die, ich sag mal, äußeren Begebenheiten, über den Verein gesprochen, über was ist denn jetzt eigentlich Cybermobbing? Wollen wir doch jetzt mal konkret darauf kommen, was passiert mit den Menschen? Also wer kann denn erstmal so gefragt zum Opfer werden? Sind das eher Kinder? Also Sie haben ja auch gesagt, Sie gehen vermehrt in Schulen. Oder könnten da auch Erwachsene oder gibt es da bestimmte, ich sag mal, Sorten von Menschen oder Menschen, die besonders gefährdet sind, eben Opfer zu werden von Cybermobbing?
Nein, aus meiner Sicht kann jeder zum Ziel von Mobbing, Cybermobbing werden. Ob man tatsächlich ein Opfer wird von Mobbing, hängt oft davon ab, wie verhält sich das Umfeld. Also es hat einen ganz kleinen Anteil nur, wie verhalte ich mich selbst und einen ganz großen Anteil, wie gehen die anderen damit um? Lassen die solche Situationen zu, wenn jemand auf dem Schulhof jetzt ausgegrenzt wird, wenn jemand in der Firma eben ständig tyrannisiert, benachteiligt wird, ja, man ihm Sachen eben extra nicht sagt, damit er Nachteile hat und irgendwie schlecht dasteht. Also das gibt es in allen Formen, in allen Altersklassen und in allen Bereichen. Ja. Wir haben auch Beratungen für Leute, die im Beruf solche Sachen erleben, haben aber den Schwerpunkt auf die Jugendarbeit mit den Kindern in der Schule gelegt, um eben auch klarzumachen, ein junger Mensch, der in seinem Aufwachsen auch mit den, ich sag mal, sozialkompetenten Werten wie Respekt und Toleranz aufwächst und auch lernt, andere Menschen zu respektieren, der wird auch im Internet eben nicht so stark andere Menschen beleidigen wollen oder, wenn er das doch mal ausprobiert, sehr schnell den Weg wieder finden, dass das eben nicht gut ist, sondern dass man sich eben doch besser akzeptiert und toleriert, weil man eben auch sehr schnell ins Ziel kommen kann. Es gibt immer wieder die Aussagen, ja, der wird ja gemobbt, weil. Und dann werden verschiedene Vorwände aufgeführt. Der ist groß, der ist klein, der ist dick, der ist dünn, die ist kurze Haare, lange Haare. Es sind immer nur Vorwände. Also eigentlich geschieht das Mobbing, Cybermobbing meistens völlig grundlos. Ja, oft aus Langeweile, vielleicht im Bereich von Firmen und Institutionen auch darum eben, um in der eigenen Hierarchie vielleicht einen Mitbewerber aus dem Weg zu räumen oder selbst etwas besser voranzukommen. Aber es hat eigentlich in meiner Erfahrung so gut wie nie wirklich etwas mit der Person oder mit irgendwelchen Vorlieben oder Herkunft oder Rasse oder sonst irgendetwas zu tun.
Also eigentlich die Menschen, die das tun möchten, die jetzt anderen da Leid antun wollen, die suchen sich dann ihre Gründe so ungefähr.
Genau. Also es gibt für mich zwei Sorten von Tätern. Die eine Sorte ist die, die wissen gar nicht, was die anderen Menschen antun. Das sind die, die erlebe ich eben sehr häufig im schulischen Bereich. Ja. Die machen sich einen Spaß draus, irgendwelche Videos heimlich zu machen aus der Umkleidekabine, das dann per WhatsApp, Facebook, Instagram, also die ganzen Internetmöglichkeiten zu verbreiten und wissen gar nicht, wie schlimm das eigentlich für den oder die Betroffene wirklich ist. Und die andere Sorte Täter sind Menschen, die wissen ganz genau, was sie da tun. Und die wollen auch, dass das wirklich so schlimm für das Ziel oder in dem Fall dann auch wirklich mal das Opfer ist. Ja. Und da kommen sie natürlich auch nur schwer ran. Wenn jemand das ganz gezielt möchte, können sie mit Prävention und Information nichts mehr bewirken. Da müssen sie dann wirklich drastische Maßnahmen auch nicht nur androhen, sondern auch durchsetzen. Also das Strafrecht bietet verschiedene Auffangtatbestände zum Thema Cybermobbing, also Beleidigung, das Recht am eigenen Bild, jetzt nur mal als Beispiel genannt.
Was könnte man denn da tun, beziehungsweise ist das vielleicht auch in Ihrer Arbeit mit drin, jetzt diese erste Gruppe, die Sie genannt haben, vielleicht darauf zu stoßen, dass es ihnen bewusst wird, was sie da anderen Mitschülern zum Beispiel antun?
Ja, das machen wir ganz klassisch in Präventionsgeschichten, wie zum Beispiel dem Projekttag. Mitmachen ist zulassen. Das ist also ein Projekttag, der konzipiert wurde für Schulklassen, Klassenstufe 5 bis 7. Dort geht es darum, eben klarzumachen, was ist Mobbing eigentlich? Wie funktionieren die Mechanismen? Welche Strukturen gibt es? Also bei Mobbing ist eigentlich immer sehr klar erkennbar eine Figur, die nennen wir den König oder die Königin. Dann gibt es die Prinzen und Prinzessinnen, die rundherum, ich sag mal, unterstützen. Ja, die oft auch die Drecksarbeit erledigen. Ja. Dann gibt es das Ziel. Und die größte Gruppe ist für uns immer das sogenannte Fußvolk. Das sind die in der Klasse oder in dem Verein, in der Firma, die eben mitbekommen, dass da jemand fertig gemacht wird, aber die oft nichts dagegen unternehmen, meistens auch, weil sie selbst Angst haben, dann selbst zum Ziel zu werden. Für diese Gruppe bieten wir ganz klare Aufklärungspräventionstage mit an, in Schulen auch, durch verschiedene Förderungen in einigen Bundesländern eben auch erst möglich gemacht, dass Schulen sowas nutzen können und haben damit auch sehr gute Ergebnisse, weil wir haben sehr, sehr viele Fragen, auch immer zu dem Thema Bild. Wenn mir jemand ein Bild schickt, darf ich das weiterschicken? Wenn ich jemand heimlich fotografiere, was kann mir dann passieren? Ja, und man merkt den jungen Menschen an, dass sie uns die Fragen stellen, die sie eben sonst niemand stellen können. Also die können die Eltern nicht beantworten, die können die Lehrer nicht beantworten und in ihrer Peergruppe, bei ihren Freunden finden sie oft auch keine ausreichende Antwort für solche Sachen. Und damit haben wir sehr, sehr gute Ergebnisse gemacht. Wir haben auch mittlerweile schon Konzepte für die Grundschulen, weil wir eben auch immer mehr erleben, dass uns Schulleiter auch berichten, wenn junge Menschen in die Klassenstufe 5 kommen, dann greifen ihre Präventionsangebote oft schon nicht mehr, weil die schon ein entsprechendes Verhalten und auch die Technik schon aus der Grundschule heraus mitbringen. Also wir sind dann sehr kindgerecht schon in Klassenstufe 2 unterwegs, machen dort eine Bildergeschichte zum Beispiel, dürfen die Kinder dann mit ihrem Handy selbst eine Geschichte sich ausdenken, fotografieren. Wir drucken dann mit ihnen und gestalten eben einen Comic, der wirklich dann auch ausgedruckt wird. Und bei dieser positiven Nutzung dieser neuen Medien vermitteln wir aber eben auch, du darfst nicht einfach jemand fotografieren, ja, du musst ihn vorher fragen. Wenn wir ihn veröffentlichen möchten, diesen Comics drucken oder das ins Internet stellen wollen, dann brauchen wir auch die schriftliche Genehmigung von ihm bzw. seinen Eltern, wenn er noch nicht 18 ist. Also da wird an sehr, sehr positiven Beispielen eben sehr niedrigschwellig eben auch das absolut positive Verhalten vorgelebt und die Kinder adaptieren das. Die sind dankbar für Regeln und Richtlinien, die sie dann eben auch befolgen können.
Herr Sommerhalter, Sie sind ja auch auf dem Bundespräventionstag vertreten. Was ist das genau für eine Veranstaltung?
Der Bundespräventionstag in Karlsruhe ist ein Tag, wo alle Bundesländer und alle Institutionen, sei es jetzt der Weiße Ring, sei es die Lions, das Hilfswerk der Deutschen Lions und so weiter, mit vertreten sind und eben ihre Präventionsangebote ganz, ganz breit gefächert. Also da geht es um Prävention, Eigentumsdelikte, Gewaltprävention, Sucht- und Drogenproblematik, aber eben auch um neue Medien, Internetsucht, Cybermobbing und Ähnliches. Das heißt, da werden bundesweit einmal im Jahr sich die Hauptakteure treffen. Dort werden Vorträge gehalten, dort kann man sich informieren, was macht dieses Bundesland, welche Angebote, welche neuen Filmmaterialien, welche Broschüren gibt es da. Das heißt, dort treffen sich, ich sag mal, die Eliten der Präventionsangebote und tauschen sich untereinander aus, um eben auch sich besser zu vernetzen und eben auch zu präsentieren, was machen wir und wer hat welche Erfahrungen damit gemacht.
Gefangen im Netz, was können Eltern gegen Cybermobbing tun? Darüber sprechen wir heute hier in der Lebenshilfe mit Peter Sommerhalter vom Bündnis gegen Cybermobbing e.V. aus Karlsruhe. Ja, wie Sie sich und vor allem auch Ihre Kinder gegen Cybermobbing besser schützen können, darüber sprechen wir gleich noch näher hier bei Radio Horeb. Also bleiben Sie dran. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Gefangen im Netz. Was können Eltern gegen Cybermobbing tun? Und mit mir im Gespräch ist heute Peter Sommerhalter vom Bündnis gegen Cybermobbing e.V. aus Karlsruhe. Wir haben hier also einen Experten in der Sendung zu diesem Thema. Wenn Sie jetzt zu Hause eine Frage haben oder einen Beitrag zu unserem Thema heute, dann können Sie gerne hier anrufen. Ich sage Ihnen mal die Nummer durch, mit der Sie hier im Studio durchkommen. Und zwar ist das die 089 517 008 008. Ich wiederhole nochmal 089 517 008 008. Wenn Sie aus dem Ausland anrufen, dann vergessen Sie nicht, die 0049 vorzuwählen. Ja, Sie können gerne hier sich beteiligen. Liebe Hörerinnen und Hörer, zu Hause mit Ihren Fragen und unser Gast steht Ihnen dann gerne Rede und Antwort. Ja, Herr Sommerhalter, wir haben jetzt schon gehört, was Cybermobbing ist und was Ihr Verein dagegen tut. Es gibt natürlich ein breites Spektrum. Aber wie kann man sich denn jetzt ganz konkret vor Cybermobbing schützen? Ich meine jetzt jeder Einzelne, der jetzt vielleicht die Sendung hört, zu Hause oder ja, als Eltern, als Lehrer, was kann man da tun? Was haben Sie für Tipps?
Gut, zum einen ist es natürlich, wenn es über das Internet geht, auch ein Punkt des Datenschutzes. Wie viele Sachen verbreite ich von mir? Muss wirklich jeder alle meine Hobbys kennen und jedes Bild online gestellt werden? Oftmals sind es Kleinigkeiten, die einen, wir haben eben über den Shitstorm gesprochen, auslösen können, wo man vielleicht auf einem Bild nicht gesehen hat, was im Hintergrund ist oder man vielleicht doch irgendwie unkomfortabel dargestellt wurde, so dass jemand sich darüber lustig macht und das kommentiert. Das kann anders dafür sein, dass dass man ins Ziel genommen wird. Von daher sollte man eben auch seine Daten, die man im Internet verbreitet, eben möglichst ausgewählt verbreiten und vielleicht auch irgendwelche Bilder oder sonstige Sachen. Ich sage das den Jugendlichen immer so schön, wenn das für euch peinlich wäre, wenn eure Mama das wüsste oder die Oma, wenn ihr das ins Internet stellt, das Bild, dann würde ich das Bild gar nicht erst ins Internet stellen. Ja. Also da eine Sensibilisierung zu schaffen, was gibt man alles von sich preis, ist es eine gute Idee, von sich wirklich, ich sage jetzt einfach mal, wirklich Nacktbilder zu machen und die der Freundin oder dem Freund zu schicken und wie lange ist das noch der Freund oder die Freundin, was kann später damit passieren? Das wäre so eine Präventionsgeschichte, wie man eben seine Daten im Vorfeld schon ein bisschen besser im Griff hat. Tatsächlich einen Schutz davor, vor Mobbing ins Ziel genommen zu werden, gibt es eigentlich nicht. Ja. Jeder kann zum Ziel werden. Wie man sich verhält, ist ein kleines bisschen ausschlaggebend dafür. Also manche Menschen haben direkt eine sehr große Schutzwand vor sich, die dann auch mal einem angehenden Mobber eben sagen, was willst du eigentlich von mir? Ich lasse mich nur von Menschen beleidigen. Und damit lässt er ihn dann einfach abblitzen und der Mobber hat seinen Test eben negativ beendet und sagt, oh, der hat sich gewehrt, das ist kein gutes Ziel für mich. Ja. Ein gutes, positiv getestetes Ziel wird eben dann immer mehr ins Ziel genommen, wird immer mehr Sachen abbekommen. Oft können wir da feststellen, dass junge Menschen oder auch Erwachsene mit einem gesunden Selbstwertgefühl und einem Selbstbewusstsein etwas resistenter gegen solche Angriffe sind, als vielleicht manche Menschen, die ein nicht so stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben, die sich dann vielleicht auch oft diese Sachen, die ihnen von den Tätern eingeredet werden, wirklich zu Herzen nehmen und sagen, ja, das stimmt, der hat ja recht, ich kann dies nicht, ich kann das nicht, ich bin zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn. Also da merkt man schon, dass jemand, der da eben, wenn er getestet wird, nicht adäquat reagiert und sich wehren kann, eben vermehrt ins Ziel genommen wird. In dieser Zielphase kommt man eigentlich auch recht einfach schon mal mit einem lockeren Spruch wieder raus. Es kann aber auch dazu führen, dass es eben verstärkend wirkt, wenn dann eben jemand sich gereizt fühlt und noch härter zurückschlägt, verbal, dann ziehen die eigentlichen Ziele oft auch ihre Gegenwehr zurück und hoffen eben, dass sie es nur aushalten müssen und dass das irgendwann wieder aufhört. Dabei hört Mobbing, Cybermobbing nicht auf, sondern es wird immer schlimmer. Es hört erst dann auf, wenn man wirklich aktiv etwas dagegen unternimmt. Wir versuchen jungen Menschen von vornherein klarzumachen, wie schlimm, wie zerstörerisch Cybermobbing sein kann, um eben auch klarzumachen, dass jeder ins Ziel genommen werden kann und jeder auch darunter leiden kann. Und wenn jeder weiß, wie schlimm das ist, dann erreichen wir junge Menschen sehr häufig, dass sie ihr Verhalten überdenken, gerade wenn es schon passiert ist und das bemerkt wurde, dass sie dann zur Einsicht kommen und sagen, okay, das wusste ich nicht, dass das so schlimm war, das war falsch, ich mache das in Zukunft besser. Auch dieser Ansatz, mit dem wir intervenieren, ist ein No-Blame-Approach-Ansatz, heißt die Methode, heißt eben ganz klar, man macht jungen Menschen klar, da ist was schiefgelaufen, aber sie sind auch kompetent und in der Lage, das in Zukunft besser machen zu können und man gibt ihnen da auch wirklich die Chance dazu, ohne Strafen, ohne Repressalien, dass sie ihr Verhalten wieder ändern können. Meistens führt das auch schon dazu, dass alle, die an dieser Intervention beteiligt waren oder davon mitbekommen haben, ihr Verhalten eben nachdrücklich ändern.
Ja, also Sie haben so ein bisschen was angerissen. Also die Folgen, die das für eine Person haben kann, jetzt wenn man zum Opfer wird, die sind ja dann, können sehr enorm sein. Also das ist nicht zu unterschätzen.
Nein, das reicht wirklich von einer leichten Niedergeschlagenheit bis hin zu einer ausgewachsenen Depression. Es gibt Leute, die entwickeln psychomotorische Ausfallerscheinungen. Das heißt, jemand, der in der Schule ständig gehänselt wird oder auch in der Firma, entwickelt irgendwann wirklich körperliche Symptome, wenn er nur dran denkt, dass er wieder in diese Situation hinein muss. Und dann können die Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, all solche Sachen bekommen, obwohl es im Grunde genommen gar keine körperliche Ursache dafür gibt. Aber das hat jetzt wirklich nichts damit zu tun, dass ein Schüler jetzt sagt, oh Mama, ich habe nicht für die Mathearbeit gelernt, ich habe so ein bisschen Bauchweh, ich kann nicht in die Schule. Sondern die denken nur daran, dass sie wieder in die Schule, in den Betrieb, in den Verein, wohin auch immer gehen. Und dann haben die wirklich körperliche Übelkeit, Erbrechen und gehen dann auch aus Angst nicht mehr dorthin. Ja. Es gibt auch sehr, sehr schlimme Fälle. Bei den Schülern fällt meistens von selbst, ohne dass wir gezielt darauf eingehen, der Name einer kanadischen Schülerin, die sich eben wegen Cybermobbing dann auch jetzt endlich umgebracht hat. Viele der Schüler kennen diese Geschichten über Facebook oder YouTube, ist das bekannt und sind auch schockiert darüber, dass das eben nicht nur eine Geschichte ist, sondern dass das wahr ist. Und es gibt auch viele andere Beispiele, wo eben junge Menschen, auch Erwachsene, sehr unter solchen Sachen leiden und sich manchmal auch komplett zurückziehen, in die Isolierung gehen, manchmal sogar Suizidgedanken hegen oder sogar umsetzen möchten.
Ja, wir haben eine Hörerin in der Leitung, eine erste, und zwar Frau Heyer aus dem Westerwald. Ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch und freue mich, dass ich schon dran komme.
Ja.
Meine Schwester hat vor 14 Tagen einen anonymen Brief bekommen, mit Computer geschrieben, der Text. Und die Anschrift ist aber per Hand geschrieben. Es muss jemand Älteres sein. Und der Brief heißt: Du musst mal gewaltig umdenken, denn du hast ein sehr hohes Potenzial an Impertinenz. Einfach unmöglich. Ist doch ganz verständlich, dass dich Mensch und Tier nicht ausstehen können. Hinter deinem Rücken wird sehr schlecht über dich gelästert und das mit Recht. Außerdem bist du eklig und abstoßend und schmuddelig. Kann sie da was unternehmen? Besteht da überhaupt eine Aussicht? Denn sie leidet ja sehr darunter. Ich weiß nicht, ob ich hier an der richtigen Stelle bin, aber mir ist das eben beim Hören spontan so gekommen.
Ich glaube nicht, dass Sie an der richtigen Stelle sind, aber ich helfe Ihnen natürlich trotzdem gern, auch für Ihre Schwester. Wenn sie da solche Briefe bekommt mit anonymen Bedrohungen und Beschimpfungen, dann kann sie das natürlich bei der Polizei anzeigen. Aber was ich immer viel wichtiger finde, ist, dass jemand, der so etwas abbekommt, lernt, damit umzugehen. Ich persönlich bekomme auch öfters mal anonyme Briefe oder E-Mails oder sonstige Sachen geschickt, wo mir jemand vorwirft, dass ich eben nichts kann und nichts gelernt habe und das nicht und jenes nicht. Ich habe mir angewöhnt, solche Sachen einfach zu ignorieren, weil jemand, der sich ernsthaft mit mir auseinandersetzen will, macht das nicht anonym und versteckt sich nicht hinter irgendwelchen Sachen. Und nur, dass in einer, ich nenne das immer dunklen Hafenkneipe, schlecht über mich gesprochen wird, führt noch lange nicht dazu, dass ich mir deswegen einen Kopf mache oder mich wirklich ernsthaft mit der Thematik auseinandersetze. Aber dass man ihr solche Briefe schreibt, zeigt natürlich schon, dass es da jemand gibt, der ihr was sagen möchte, aber sich nicht traut. Ich glaube, der beste Weg, mit sowas umzugehen, ist, diese Sachen einfach wegzuwerfen und zu ignorieren und sich auf die Leute zu konzentrieren, die eben dann die Freunde sind, die eben sagen, Mensch, ne, du bist vielleicht ein bisschen komisch und hast da deine Eigenheit, aber das hat jeder andere Mensch auch und wir können dich trotzdem rein, wir sind deine Familie, wir sind für dich da. Damit kann man solche negativen Einwürfe von Außenstehenden, die einem sowieso nicht wichtig sind, ja, auch sehr leicht entkräften. Strafrechtlich könnten Sie das zur Polizei bringen und eine Anzeige erstatten. Ob und wie weit dann da herauskommt, wer jetzt wirklich der Täter ist und was dann mit dem geschieht, führt allerdings nicht dazu, dass sich die betroffene Dame dann mit Sicherheit besser fühlt, sondern meistens schürt das dann nur noch mehr die Angst, wenn da nichts ermittelt werden kann. Ich weiß jetzt natürlich die Umstände nicht. Es gibt schon Sachen, wo Polizei sehr, sehr viel ermitteln kann. Manchmal gibt es auch Sachen, da kommt man irgendwann nicht weiter. Also ich würde nicht eine Hoffnung auf eine strafrechtliche Konsequenz setzen, sondern wirklich lernen, mit der Situation umzugehen, zu sagen, es gibt eben Leute, die können mich nicht leiden und es gibt Leute, die sind sogar so schlecht erzogen, die müssen mir einen anonymen Brief schreiben und dann eben für sich auch zu dem Abschluss kommen, mit solchen Leuten möchte ich mich gar nicht abgeben und meine wertvolle Zeit durch Ärgern oder Angst haben verschwenden.
Ja, Frau Heyer, konnten wir Ihnen damit helfen? Oder Herr
Sommerhalter? Ja, danke schön. Sie haben mich unterstützt in meinen Aussagen, die ich ihr gemacht habe und ich werde Sie jetzt weiter unterstützen.
Also ich denke, wichtig ist so familiäre Unterstützung, so habe ich jetzt auch das rausgehört, dass man dann eben auch, ja, sich einfach nichts draus macht, auch wenn es gemeine Worte sind, so.
Es braucht ein bisschen Zeit, bis man sowas abgewickelt hat, innerlich. Und aber mir ist es jetzt wichtig gewesen und ich habe den Mut gehabt, mal anzurufen. Und ich wünsche weiter viel Erfolg bei den Arbeiten.
Danke Ihnen, Frau Heyer, und viel Kraft.
Alles Dankeschön. Gute. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, genau. Also so wie Sie das jetzt geschildert haben, Herr Sommerhalter, also da braucht man, also wichtig ist dann aus der Familie auch, das ist sicherlich auch eine Hilfe, dass man dann einfach eine Unterstützung hat oder ich sag mal, einen Hinterhalt oder die Familie steht hinter einem so.
Ja, genau, das ist auch der richtige Punkt, wenn wir in Klassen kommen oder in Firmen, wo immer das passiert ist. Wir versuchen nicht, den Täter jetzt irgendwie strafrechtlich da an die Wand zu fahren, sondern wir versuchen aus dem sogenannten Umfeld, aus dem Fußvolk, die es zugelassen haben, eben Unterstützer zu machen, dass die eben auch erkennen, Mensch, was da gemacht wird, das ist nicht gut und wir lassen das in Zukunft nicht mehr zu. Das heißt, erst dann, wenn es dem Ziel besser geht, dann haben wir auch noch den Punkt, dass man eben eventuell den Täter auch strafrechtlich zur Raison ziehen kann oder sich da eben noch über die Anzeige ihm entsprechend klar macht, was er da eigentlich getan hat. Aber für uns steht ganz klar erstmal die Hilfe für den Betroffenen im Vordergrund, damit es denen wieder besser geht.
Es ist ja auch oft schwierig, eben den Täter zu finden. Das haben Sie ja auch schon gesagt. Also die Verfolgung im Internet ist nicht ganz einfach oder je nachdem, wie Cybermobbing geschehen ist dann?
Also es gibt schon Möglichkeiten, wo man wirklich sehr, sehr schwer drankommt, aber im Regelfall ist das Internet nicht so anonym, wie das viele Menschen glauben, sondern man kann über die IP-Adresse, auch wenn das über verschiedene Proxys wieder vertuscht wurde, man kann da schon relativ genau nachvollziehen, wo ist was geschehen. Was es schwierig macht, ist, wenn sich jemand viel Zeit lässt bei der Anzeige. Also es gibt ja die Vorratsdatenspeicherung, die immer wieder im Gespräch ist. Auch Daten werden nach einer gewissen Zeit gelöscht. Also wenn jemand da nach etlichen Wochen erst kommt, ist es wirklich sehr, sehr schwierig, überhaupt an die Daten noch in legaler Art und Weise heranzukommen. Aber wenn sich da jemand gleich meldet und sagt, Mensch, da hat mir in WhatsApp jemand eine Morddrohung geschickt, in WhatsApp ist die Telefonnummer mit hinterlegt, das findet der Staatsanwalt relativ schnell raus, wem gehört die Handynummer oder wo war das Handy zu dem Zeitpunkt eingewählt. Und dann wird man schon entsprechend zur Rechenschaft gezogen. Aber oft ist es ja nicht mal wirklich damit getan, dass man den Täter jetzt in irgendeiner Art und Weise bestraft und dann eben vergisst, dem eigentlichen Ziel zu helfen. Ja. Also unsere Prämisse ist ganz klar, zuerst wird dem Ziel geholfen, dass es ihm besser geht, dass die Situation erträglicher wird. Ja, und dann erst kommt für uns die strafrechtliche Geschichte hinten dran. Wer war das jetzt und was hat er da getan? Was können wir ihm beweisen? Oftmals rate ich auch, sich selbst so eine persönliche Grenze zu ziehen, wo man sagt, das ist jetzt so ein Brief von irgendjemand, der mich sowieso nicht leiden kann, um den kümmere ich mich gar nicht. Oder wenn da jetzt eine Morddrohung drin stände, wäre für mich eine Grenze ganz klar überschritten, wo ich dann auch absolut rate, das zur Anzeige zu bringen und eben mit der Polizei da auch zu ermitteln. Aber eben auch das Ziel nicht zu vergessen, dass man ihm hilft, dass man ihm beisteht, ja, und ihm auch klar macht, das Leben wird auch wieder schöner werden, als es jetzt in dem Moment gerade ist.
Gefangen im Netz, was können Eltern gegen Cybermobbing tun? Das ist jetzt gerade unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Noch gibt's freie Leitungen. Wenn Sie hier anrufen möchten zu Hause, dann können Sie das tun unter der 089-517-008-008. Da kommen Sie hier im Studio durch für Ihre Fragen oder Ihre Beiträge. Ich sage nochmal die Nummer 089-517-008-008. Ja, und diese Nummer hat auch gewählt Frau Schaf aus München. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte kurz sagen, mit dieser Sendung haben Sie gezeigt, dass in jedem Land gibt's eigene Gegenspieler. Das ist Menschenhasser. Sonst einige Frauen besonders. Russe kommen, Russe. In jedem Land gibt's eigene Menschenhasser. Und die machen alles Möglichste so raffiniert gegen Gott und gegen Mensch.
Ja, also wir haben gesehen, dass es natürlich Menschen gibt, die anderen Leid antun wollen. Das ist richtig. Aber das, ja, Da muss man wohl leben, oder, Herr Sommerhalter? Das ist einfach so heutzutage.
Ja, also ich erlebe auch, dass es nicht an eine Nationalität oder eine Rasse oder sonst etwas gebunden ist. Ich erlebe Fälle von türkischen Mitmenschen, von arabischen, von russischen, von egal aus welcher Nation. Es gibt immer Menschen, die sind nicht nett zu ihren Mitmenschen. Ja, auch explizit viele Deutsche, die das genauso tun, wie das andere in ihrer Klasse machen. Diese Fremdenfeindlichkeit möchte ich es jetzt mal direkt nicht bezeichnen, sondern es ist für mich immer eine Sache des Individuums, wie geht jemand mit anderen Menschen um, und ich gebe Ihnen recht, ich habe aus vielen Nationalitäten Menschen kennengelernt, die hervorragende, nette, gebildete Menschen sind, und ich kenne auch aus jeder Nationalität Menschen, wo ich einfach denke, die haben nicht verstanden, dass eben jeder von uns das Recht hat, in seinem Leben glücklich zu werden, und die meinen, sie müssen anderen dieses Recht streitig machen. Aber das ist wirklich ein Thema, das auf alle Länder wirklich zutrifft. Sie haben recht.
Das ist was Menschliches, ja. Als nächste Hörerin, Frau Fächler aus Ankum, rufen Sie an. Ich grüße Sie.
Jawohl, ich tue es trotzdem. Also ich wollte noch mal fragen, Sie haben ja, glaube ich, gar nicht so viele Termine frei für Schulen. Müsste es nicht so sein, dass nicht nur die Regierung, sondern auch die Schulbehörden eigentlich so einen Sachverständigen an jeder Schule haben müssten und auch dafür die Ausbildung auch bereithielten für jene, die da auch wirklich was verstehen davon. Nicht jeder Lehrer an der Schule schafft das so. Aber im Computer und so sind die ja schon total auch überall schon eingeweiht, die Schüler. Und es könnte doch für jede Schule sein, könnte man die Schulen nicht auch mehr durch Flyer oder durch Anschreiben oder durch auch von der Schulbehörde, da gibt es ja immer die Rundverfügung und sowas, dass man die wirklich da ins Gebet nimmt. Und denn das ist ein ganz wichtiges Thema, finde ich. Gerade sensible Schüler können vielleicht auch gar nicht drüber reden oder wollen nicht, weil sie Angst haben, dass sie dann, und das finde ich schon, das nimmt einen richtig mit, auch wenn ich nicht mehr in der Schule bin.
Also ich stimme Ihnen absolut zu. Es gibt auch an vielen Schulen mittlerweile Sozialarbeiter, Schoolworker, Vertrauenslehrer oder ähnliche Institutionen, die aber eben oft mit der Thematik Cybermobbing noch gar nicht so vertraut sind. Aber auch die bilden wir weiter. Und natürlich, es ist auch letztendlich eine finanzielle Frage, auch eine Frage von Stellenangeboten oder was kann man da tun. Wir im Saarland haben zum Beispiel Schoolworker, da hat ein Schoolworker meistens zwei oder sogar drei Schulen. Das heißt, er ist gar nicht jeden Tag an jeder Schule irgendwo verfügbar. Und dann gibt es ja nicht nur die Thematik Cybermobbing, sondern eben auch Gewalt, Eigentumsdelikte, irgendwelche Suchtpräventionen und Ähnliches. Das heißt, Sie haben recht, da müsste man wirklich noch etwas mehr tun. Aber wir sehen auch ein, dass das nicht von heute auf morgen geschehen kann. Aber manchmal gibt es gute Ideen, die wir entwickelt haben, dass zum Beispiel in einer kleinen Organisation zwei, drei Menschen arbeiten, die alle Schulen in einem Gebiet, in einem Landkreis oder in mehreren Landkreisen mit solchen Präventionsangeboten zum Thema Cybermobbing versorgen und auch zur Intervention ausrücken, also wenn es dort geknallt hat, dass die eben auch als Feuerwehr quasi hinkommen und Schule entlasten. Und wir haben das bis zum fertigen Konzept ausgearbeitet, dass also die Gelder wirklich auf mehrere Kreise und Behörden verteilt werden würden, so dass es eigentlich keine große Sache wäre. Aber es ist nicht angenommen worden von der Politik, aus welchen Gründen auch immer. Wir arbeiten dran, doch noch einige Behörden davon zu überzeugen, dass man solche Sachen wirklich mal institutionalisieren müsste, um eben da konkret und auch schnell Hilfe leisten zu können. Aber das sind dann manchmal Sachen, auf die wir keinen Einfluss haben, wo wir Sachen entwickeln und sagen, das wäre eine tolle Idee, genauso wie Sie es geschildert haben, sollte es eigentlich sein. Aber die Umsetzung ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn man eben auch das Thema Cybermobbing hat, das jedem wichtig ist. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, es ist eben den meisten Menschen nicht dringend genug, als dass man da jetzt wirklich etwas unternehmen müsste. Immer erst dann, wenn was passiert ist, dann gibt es hier mal eine kleine Handlung, dann wird da mal ein Strohfeuer gelöscht und dann dümpelt das Ganze wieder so vor sich hin.
An Projekttagen könnte man es ja auch den Schülern dann nahebringen. Es müssen ja nicht drei Tage sein, es könnte schon ein Tag sein. Und es muss ja nicht erst brennen, es muss überhaupt aufgeklärt werden. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute dafür und schön, dass Sie das machen, so kompetent, finde ich schon. Da setzt Sie bestimmt auch Freizeit, viel Freizeit ein. Dankeschön.
Frau Fächler, danke für Ihren Beitrag. Auf Wiederhören. Ja, Herr Sommerhalter, gerade sind keine Hörer in der Leitung. Dann könnten wir jetzt hier noch ein bisschen weitermachen zu zweit. Und zwar, mir wäre jetzt noch was, ja, auf, mir würde noch was auf den Nägeln brennen. Könnten Sie vielleicht ein konkretes Beispiel uns schildern? Vielleicht einen Fall, der dann auch einen guten Ausgang gehabt hat? Um jetzt nicht so in die negative, also das ist natürlich alles schlimm mit Cybermobbing, aber dass man vielleicht auch sieht, was bewirkt Ihre Arbeit, also dass Sie dann eine konkrete Situation vielleicht jetzt präsent haben.
Ja, kann ich Ihnen gerne einen Fall schildern, der auch mich nachhaltig beeindruckt hat. Und zwar ging es um einen jungen Mann, der auf dem Schulhof damit geprahlt hat, dass er sich von seiner Freundin getrennt hat und dass er jetzt einem anderen Jungen quasi seine Freundin schenken würde. Der sollte mal sein Handy und Bluetooth einschalten. Bluetooth ist eine Übertragungsmöglichkeit für Bilder zu senden von Handy zu Handy. Und er würde ihnen das Mädchen schenken, also quasi die Bilder schon dort zeigen. Wir haben das wirklich durch Zufall gehört auf dem Schulhof, haben natürlich eingegriffen, dem jungen Mann auch klargemacht, dass er das nicht darf. Der versuchte auch noch sein Handy zu löschen, beziehungsweise hat die Daten vom Handy gelöscht und eben nicht damit gerechnet, dass wir die auch wiederherstellen können. Und so konnten wir eben beweisen, dass er diese Bilder tatsächlich schon mehrfach verschickt hat. Die junge Dame war darüber natürlich überhaupt nicht erfreut. Es war ein junges Mädchen in der Abschlussklasse. Die hat ihn angezeigt, wegen Recht am eigenen Bild verletzt, dass er diese Bilder eben weitergeschickt hat. Und leider, leider hat auch die zukünftige Chefin der jungen Dame diese Bilder und ein heimlich gemachtes Video übermittelt bekommen. Und sie hat das Angebot für eine Ausbildung für dieses Mädchen zurückgezogen. Das heißt, das Mädchen hat auch seine Ausbildungsstelle durch diese Sachen verloren. Das Mädchen war fix und fertig. Die Eltern wollten es von der Schule nehmen. Und wir haben lange mit dem Mädchen und auch den Eltern gearbeitet, um zu sagen, dass sie mit diesen Bildern, die ja jetzt mal entstanden sind, nicht davonrennen kann. Sondern wenn sie jetzt die Schule verlässt, ist das Internet an der neuen Schule immer schneller da als das Mädchen selbst. Und es wird in wenigen Tagen genau dieselbe Geschichte an der neuen Schule einfach weitergehen. Das Mädchen wurde durch unsere Arbeit so stark ermutigt, dass sie sich dann einige Wochen später, sie ist eine Zeit lang nicht zur Schule gegangen, aber dann mit all ihrem Mut vor die ganze Schule gestellt hat und hat ganz klar auf der Bühne erklärt, ihr habt mich nackt gesehen, das wollte ich nicht, die Bilder waren nicht für euch. Und hat auch erklärt, dass der, der das Bild geteilt und verschickt hat, sich damit strafbar gemacht hat und nicht sie. Aber sie wird jeden anzeigen, der diese Bilder oder das Video noch einmal irgendwo verschickt oder veröffentlicht, ja, oder anderen auch nur zeigt. Und dann hat sie sich wieder unter dem Applaus vieler Mitschüler in ihre Reihen gesetzt und war einfach wieder in ihrer Klasse angekommen. Das hat natürlich sehr, sehr viel Mut erfordert, so offensiv mit einer so peinlichen Situation umzugehen. Aber sie hat damit etwas geschafft, dass sie mit dieser Situation, wir können diskutieren, war es eine gute Idee, die Bilder zu machen, aber sie sind geschehen. Also sie hat mit dieser Situation jetzt auch für sich abgeschlossen. Sie hat ihren Weg gefunden zu sagen, das war ein Fehler, aber ja, es wird nicht nochmal vorkommen. Und sie lässt sich von niemand anderen mehr mit diesen Bildern beleidigen oder auch erpressen oder sonst irgendwas machen, ohne dass sie auf ihr Recht, Anzeige, Strafantrag und so weiter zurückgreift. Das hat dazu geführt, dass das Mädchen in der Klasse wieder absolut integriert ist, dass der Täter mittlerweile freiwillig die Schule verlassen hat, kurz bevor er von der Schule geworfen wurde wegen dieser Sachen. Ja. Das Mädchen hat zwar leider seine Ausbildungsstelle nicht mehr bekommen, aber sie ist guter Dinge, sie hat neue Bewerbungen geschrieben und sie hat ihren Lebensmut, den sie vorher verloren hatte, einfach wieder gewonnen, indem sie wirklich ihren Mut zusammengenommen hat und klar gemacht hat, dass ihr Unrecht geschieht und dass sie sich das nicht weiter gefallen lässt.
Dadurch, dass sie das selber dann angesprochen hat, war es wahrscheinlich auch sozusagen vom Tisch. Also da gab es dann nichts mehr zu reden, so.
Es wusste jeder, Schule. Jeder hat es gesagt bekommen. Wobei, ganz ehrlich, in der ganzen Schule waren diese Bilder schon bekannt. Das macht wirklich binnen Stunden die Runde, wenn da irgendwelche Leute solche Sachen verbreiten wollen oder auch schlimmste Videos, auch Gewaltvideos oder andere Sachen aus Kriegsgebieten sind rasant schnell in der Verbreitung drin.
Und das haben Sie per Zufall mitbekommen?
ja, wirklich per Zufall auf dem Schulhof haben wir gehört, wie der Junge damit prahlt, dass er eben seine Freundin, er nannte das Wort wörtlich, ich habe sie abgeschossen, die Alte, die hat mich genervt. Und dann hat er einem anderen Jungen gesagt, du warst doch schon immer scharf auf sie, willst du sie haben, ich schenke sie dir, mach mal das Handy an, dann schicke ich dir die Bilder. Und nachher hat sich herausgestellt, er hatte diese Bilder schon einige Dutzend Mal vorher an andere Handys verschickt.
Ja, schrecklich. Aber also das, was Sie jetzt so geschildert haben, also es hört sich so an, das Mädchen wäre wahrscheinlich nie in der Lage gewesen und hätte nie den Mut gehabt, jetzt ohne ihre Arbeit. Also man musste sie erstmal stärken oder bearbeiten oder sie unterstützen, dass sie den Mut hat.
Ja, also sie hat natürlich Unterstützung von den Eltern bekommen, obwohl zuerst das anfängliche Kopfschütteln, wie kannst du solche Bilder machen? Also es waren sehr private Bilder, war natürlich am Anfang da, aber dann wurde auch schnell klar, wie verzweifelt das Mädchen ist und dass sie Hilfe braucht. Und sie haben sie mit unterstützt und die Eltern wollten sie, wie gesagt, von der Schule nehmen, in eine andere Schule schicken. Aber wir wussten, bei Mobbing ist das die Lösung, bei Cybermobbing hilft es meistens überhaupt nichts, weil die Bilder werden so schnell rasant im Internet verbreitet, dass auch an der neuen Schule man ihren Namen googelt oder relativ schnell erfährt, was ist da an der alten Schule gewesen. Und dann geht es an derselben Stelle genauso weiter. Ja, also es gibt dann keine Lösung, sondern es ist dann in unseren Augen ein Davonlaufen. Wir sind immer an einer Lösung interessiert und unterstützen auch die Betroffenen dabei, ihren Weg zu finden.
Herr Sommerhalter, Sie sind ja selber Vater. Was ist denn jetzt, wenn ich als Mutter oder Vater sage, ich möchte mein Kind ohne Zugang zum Internet erziehen, also ganz, ganz extrem sozusagen, eine ganz extreme Einstellung hat oder zumindest, sagen wir mal, in der Grundschule auf jeden Fall, dann vielleicht auch noch, ich weiß nicht, die Unterstufe abwarten und dann vielleicht so in der Mittelstufe darf es dann mal ins Internet Mails haben oder einen Mail-Account und halt so langsam mal anfangen. So, wenn man jetzt diese Einstellung hat und wenn man das jetzt so vorhat, ist das Ihrer Meinung nach in der heutigen Zeit überhaupt möglich oder hat das keinen, also kommt man da nicht weiter als Eltern?
Also möglich ist das natürlich und letztendlich sage ich auch auf dem Elternabend immer den Eltern, sie sind die Eltern. Sie müssen entscheiden, was sie für ihr Kind richtig halten. Wenn sie glauben, ihr Kind muss in der ersten Klasse ein Handy mit Internetzugang haben, kaufen sie ihm eins. Wenn sie entscheiden, ihr Kind bekommt eins, wenn es in die weiterführende Schule geht, oftmals ist das mit einem größeren Schulweg und den Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln verbunden, entscheiden sie es. Und wenn sie entscheiden, ihr Kind kriegt ein Handy, wenn es 18 ist und selber Geld verdient, entscheiden sie es, aber stehen sie zu ihrer Entscheidung und lassen sie sich nicht von anderen beeinflussen. Weil oft kommt auch die Frage, mit wie vielen Jahren darf mein Kind ins Internet? Und ich stelle immer die Gegenfrage, ab wie vielen Jahren darf Ihr Kind ins Schwimmerbecken? Und dann schauen die Eltern mich ganz erstaunt an und sagen, na, wenn es schwimmen kann. Dann sage ich, wann darf Ihr Kind ins Internet? Wenn es damit umgehen kann. Also ich persönlich glaube, man muss das Werkzeug Internet, das ist für mich völlig neutral, es ist ein Werkzeug. Man kann gute Sachen damit machen, man kann auch sehr schlechte Sachen damit machen. Aber man muss es unseren Kindern eben auch kindgerecht nahebringen. Ich persönlich habe sehr viel mit Handy, Computern und Tablet zu tun und auch meine beiden kleinen Mädchen, die sind 6 und 9 Jahre alt, sehen das natürlich und interessieren sich für diese Sachen. Und wenn sie sich dafür interessieren, dann gebe ich ihnen kindgerechte Antworten und habe auch meinen Töchtern schon erlaubt, in speziell geschützten Räumen auf dem Tablet eben auch das Internet zu nutzen. Und es gibt auch hervorragende Angebote für kleine Kinder, für 9-Jährige wie meine Tochter jetzt, die sich dann wirklich über Suchmaschinen wie fragfin.de oder Tokoino auch einfach ihre Interessen beantworten lassen kann. Wie sieht so ein Tier aus oder wie groß wird eigentlich ein Elefant oder eine Giraffe oder was immer sie gerade interessiert. Wichtig ist für mich, dass das ein kindgerechtes Werkzeug sein muss. Das heißt, durch entsprechende Schutzmechanismen, das können die Eltern sein, die daneben sitzen. Das kann auch eine Software sein oder eine entsprechende Überwachungsgeschichte, eine App, die eben nur, jugendfreies Material zulässt. Aber in irgendeiner Art und Weise muss diese Kontrolle in meinen Augen erfolgen, weil sonst gebe ich meinem Kind das Werkzeug Internet als 20 Kilo Abrisshammer in die Hand und damit besteht die Gefahr, dass eben Kinder sich oder andere auch verletzen können. Also für mich ist es ganz wichtig, die Kinder nicht zu diesen Medien zu drängen. Das erlebe ich auch bei Eltern. Die sagen, hier, du bist jetzt in der Schule, jetzt musst du ein Handy haben. Und die Kinder wissen eigentlich gar nicht, was sie damit tun sollen. Genauso wenig, glaube ich, macht es Sinn, den Kindern, wenn sie sich dafür interessieren, diese Sachen eben komplett zu verweigern. Sondern ich bin auch bei meinen Kindern immer so vorgegangen, dass wenn sie sich dafür interessieren, dass ich mich mit ihnen beschäftige, ihnen auch kindgerechte Antworten gebe und eben auch, als die Tochter damals sagte, Papa, das Internet hast du mir jetzt erklärt, aber ich würde es gern mal sehen. Mhm. Dass ich dann eben auch in der Lage bin zu sagen, hier ist ein kleiner Tablet, es gibt ein Passwort für dich, da ist ein kindergesicherter Bereich mit drin und dann darfst du auch einfach mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde am Tag das Internet ausprobieren. Ich bin dann oft mit dabei, begleite sie, wenn sie Fragen hat. Mittlerweile kennt sie sich in ihren Sachen relativ gut aus. Die kommt dann manchmal, wenn sie irgendwo was Neues entdeckt hat oder irgendwo nicht weiter weiß. Und dann weiß ich eben auch, das Vertrauen ist da. Weil sie können ihr Kind vor diesen neuen Medien auf keinen Fall ewig beschützen. Mhm. Aber das wollen wir ja auch gar nicht. Oder will irgendjemand sein Kind wirklich einsperren in der Straße, in der Wohnung, weil er Angst hat, dass das Kind auf der Straße überfahren wird? Mhm. Was passiert dann, wenn das Kind 18 wird? Dann rennt es raus, kennt keine Straße, kennt keine Regeln, ist aber erwachsen laut Gesetz, wird sich sein eigenes Internet holen. Und dann wird es aber erst recht in solche Fallen hineintreten, weil wir das Kind auf dem Weg zum Erwachsensein nicht richtig begleitet und informiert haben. So wie man das Kind auf dem Schulweg am ersten Schultag an die Hand nimmt und ihm den Weg zeigt, das ist ein Bürgersteig, das ist ein Zebrastreifen. Die Ampel, wenn es rot ist, bleiben wir stehen, bei grün gehen wir schauen nochmal links und rechts. Genauso muss man das im Prinzip auch mit dem Internet machen. Und man muss keine Angst haben, dass man sich damit nicht auskennt. Man kann zusammen mit seinem Kind diese Sachen einfach lernen. Und wenn sie dem Kind beibringen konnten, im normalen Leben freundlich zu sein, niemanden zu schlagen, nicht zu stehlen, dann können sie ihrem Kind das auch im Internet beibringen. Man muss es nur eben wirklich bewusst tun und darf es nicht einfach irgendwie so laufen lassen nach dem Motto, hier hast du ein Handy geschenkt, jetzt guck mal, wie du damit klarkommst.
Ja. Also das muss jeder selber dann schauen, aber Sie haben schon recht, also eine schrittweise Heranführung oder dass man einfach dem Kind das Schritt für Schritt eben altersgemäß erklärt und halt gegebenenfalls überwacht, genau.
Ja.
Ja. Jetzt noch zum Schluss, Herr Sommerhalter, wir sind kurz vor Ende, vielleicht ganz kurz. Was sind denn Ihre Wünsche für die Zukunft an die Politik, dass Cybermobbing mehr eingedämmt werden kann oder dass man einfach vielleicht, ja, was könnte die Politik machen, dass Kinder und Jugendliche da mehr geschützt werden? Gibt es da was Sie sich wünschen?
Ja, ich wünsche mir tatsächlich das, was eine unserer Anruferinnen ja schon gesagt hat, dass es eben Ansprechstellen gibt, die für Schulen diesen sehr schnell sich wandelnden Bereich der neuen Medien des Internets eben wirklich abdecken und allen Schulen zur Verfügung stehen. Dafür müsste die Politik aber auch erkennen, dass das Schlagwort Medienkompetenz, das eben damit einhergeht, für Cybermobbing gar nicht wirklich zutrifft. Wir reden bei Cybermobbing eher um eine Sozialkompetenz. Wie gehe ich mit anderen um? Und wenn man jetzt Mittel aus diesen Medienkompetenzprojekten eben auch erweitert, um Experten an den Schulen zu lassen, ich glaube, es ist nicht durchsetzbar, dass an jeder Schule ein Experte stattfindet. Aber dass man eben Experten im näheren Umkreis hat, die Schule mit Prävention, mit Information versorgen, die Eltern, Lehrer und Schüler entlasten, ja, und dazu noch die Eltern informieren und unterstützen. Ich glaube, dann hat unsere Politik ein großes Stück geschaffen, dass eben die nächsten Generationen viel, viel besser mit der Problematik Cybermobbing umgehen können und es vielleicht noch ausprobieren, aber es kein dauerhaftes Problem mehr werden wird, wie wir das im Moment haben. Und ich glaube, im Moment entwickelt sich das noch rasant, weil viele Eltern, die wir jetzt haben, selbst Kinder haben und man ihnen, den Eltern, gar nicht beigebracht hat, wie man selbst mit Computer und Internet richtig umgeht. Ich glaube, diese Lücke müssen wir mit Experten füllen, mit Ansprechpartnern, mit Hilfen, wo es schon viele gibt, aber das muss eben noch deutlich mehr werden. Und mein Wunsch wäre, dass der Politik das Thema Cybermobbing jetzt auch dringend wird und nicht nur wichtig, dass eben auch wirklich Unterstützung aus Seiten der Bundesregierung und den Ländern mehr in die Richtung der Kinder und Eltern und Lehrer geht.
Mhm. Ja, vielen Dank, Herr Sommerhalter. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie heute hier unser Gast waren und so kompetent, wie auch schon die eine Hörerin gesagt hat, sich zu diesem Thema geäußert haben. Dankeschön.
Ich danke Ihnen, dass ich hier sein durfte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ebenfalls. Ja, wir sind jetzt kurz vor Ende, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie hier mit dabei waren. Die Sendung können Sie wie immer als CD bestellen oder im Podcast auch nachhören im Internet. Ich sage Tschüss, Ihre Miriam Fernandes-Molina.